Manche Orte verschwinden von der Landkarte, aber nicht aus dem Herzen. Das ist der Gedanke, der Michael Höller auf seine ungewöhnliche Reise geschickt hat. Nicht zu den glitzernden Arenen der Champions League, sondern zu den verlassenen Stadien Europas. Zu den Grounds, bei denen das Gras schon die Stehränge zurückerobert. Bei denen jede verblasste Bank, jede zerbrochene Anzeigentafel noch Geschichte atmet. Er hat sie besucht, von Spitzbergen bis Malta, von den Azoren bis in den Kaukasus. Er hat dort nach den Spuren von Leidenschaft, Erinnerungen und Fußballseele gesucht. An Orten, wo längst kein Ball mehr rollt, wo aber die Sehnsucht der Fans hängen geblieben ist. In ein Stadion geht, die Legende bleibt, erzählt er von diesen Crowns. Von baufälligen Tribünen Pirno, von verlorenen Rängen, von Momenten, die verblassen und von Legenden, die nie verklingen. In dieser Folge tauchen wir ein in diese Reise zu den Lost Crowns Europas. Die Geschichten zwischen Moos und Stein, zwischen Nostalgie und Leidenschaft. Und wir fragen uns, was macht ein Stadion wirklich aus? Und warum bleibt es eine Legende, auch wenn es längst Geschichte ist? Vielleicht zum Einstieg, kurze Frage, ist Lost Crowns das, wenn man keinen Bock mehr auf Crowdhopping hat oder wie kommt man zu Lost Crowns?
Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung hier heute Abend. Ja, wie kommt man zu Lost Crowns? Bock auf Crowdhopping habe ich nach wie vor, aber ich muss zugeben, das Interesse Lost Crowns zu besuchen hat ein bisschen Platz eingenommen von dem, den ich früher für Groundhopping verwendet habe. Also ich glaube, im Moment sogar macht mir das mehr Spaß, irgendwo ein verstecktes Stadion oder sowas, irgendwas zu suchen, als jetzt eine neue 0815 Arena zu besuchen und mir dann Spiel anzugucken.
Du hast ja ein wunderschönes Buch geschrieben. Ein Stadion geht, die Legende bleibt. Sehr, sehr treffender Spruch übrigens, also schönes, ja, schöner Titel für das Buch. Für die HörerInnen, dass wir so eine kleine Reise machen, weil am Ende des Tages, finde ich, liest sich das Buch auch ein Stück weit, wie als wärst du deine eigene Fanreise als Fußballfan. Und die Lost Crowns sind sozusagen, man weiß nicht, ob es das Ende ist oder ob da nochmal irgendwann was anderes kommt. Man weiß es ja nie. Fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Wann oder wie bist du zum Fußball gekommen?
Ja, das ging los, als ich zu Besuch war bei meinem Onkel und Tante. Die wohnten in Bergheim Niederaußem am Niederrhein. Und ja, der Onkel, der guckte leidenschaftlich gerne Fußball am Fernsehen, also Sportschau oder halt auch Länderspiele. Und ja, da habe ich mich immer mit dazu gesetzt und fand das irre spannend. Und ja, später zu Hause ging das dann nicht mehr, weil hier zu Hause, da interessierte sich keiner für Fußball. Aber wenn es zum Onkel ging, nach Bergheim, dann war ich mal froh.
Ich kenne das, in einem fußballfernen Haushalt groß zu werden. Du bist, die HörerInnen wissen das ja nicht, du bist Bayern-Fan. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist am Niederrhein, also du bist im Niederrhein sozusagen Fußball sozialisiert worden. Erster Gedanke wäre ja mal Borussia Mönchengladbach. Im Zweifel, wenn man die Jahre guckt, da war der erste FC Köln dann eigentlich schon eher der größere, also der erfolgreichere Verein vermutlich in der Region. Dann hätte es ja auch der erste FC Köln sein können, oder?
Ja, also ich wohne in Bergisch Gladbach, nicht direkt Niederrhein, aber es war tatsächlich so, dass ja, der FC natürlich hier in der Gegend der Verein Nummer 1 war. Aber ich mochte die irgendwie nicht. Und ja, FC, also das ging nicht. Also das musste irgendwas anderes sein. Und ja, auch selbst mein Onkel, der war FC-Fan und Mönchengladbach, also der war da nicht so festgelegt. Aber ja, ich habe mich irgendwann entschieden für Bayern. Ja, ich wusste, die sind erfolgreich und aber hatte überhaupt keine. Ja, das ist so. Ich hatte keine Ahnung. Ja, ich habe die einfach genommen, so, ich bin jetzt Bayern-Fan, das gefällt mir und ja, damit war ich natürlich stigmatisiert und bevorzugtes Opfer von Lästereien, dann wenn sie denn mal verloren haben.
Ja, und zu der Zeit, würde ich auch behaupten, waren Bayern-Fans vielleicht noch gar nicht so zahlreich, wie es sie es heute gibt, oder?
Ja, kann ich schwer sagen. Also, ja, heute gibt es viele. Also, ja, die Bayern, die verzeichnen ja fast jedes Jahr neue Mitgliederrekorde. Also, das ist schon Wahnsinn, was da passiert. Aber ja, früher weiß ich nicht, wie das so verteilt war. Also ich denke mal Dortmund-Fan, da hatte ich früher später einen in der Schulklasse, ja, die gab es auch, aber auch bei denen hat sich das geändert. Und, ne?
Naja, ich würde behaupten, das war noch eine Zeit, wo Fußball noch nicht ganz so das moderne Ding war, wo jeder irgendwie drüber diskutiert hat in der Woche, oder? Es war doch für wenige Ausgewählte sozusagen, die sich das echt antun wollten. Wann warst du dann das erste Mal im Stadion, also erstes Spiel?
Das war 1985. Da hat mich dann der Vater vom Schulfreund, also der hat meinen Sohn und mich dann mit zum FC genommen gegen die Bayern. Und ja, das war klasse natürlich, wenn man sowas noch nie gesehen hat und dann zum ersten Mal ins Müngersdorfer Stadion geht und sich da so ein Spiel anguckt, das war schon beeindruckend. Haben wir dann ein halbes Jahr später auch wiederholt.
Okay. Wo hast du da im Müngersdorfer Stadion gesessen oder gestanden?
Ja, da haben wir gesessen. Ja. Da hat man auch Sitzplätze, ich denke mal im FC-Bereich. Also definitiv nicht im Gästestehblock. Das auf keinen Fall.
Okay. Wie ging es denn bei dir weiter so mit deiner Fansozialisation? Also ging es dann irgendwie, war das dann so langsam, ne, immer mal wieder, wenn der FC Bayern irgendwie in der Region gespielt hat, ein Spiel geguckt? Oder war dann relativ zügig dann auch schon Auswärtsspiele mit dabei?
Ja, das ging fast von heute auf morgen. Also ich habe in so einer Freizeitzeitschrift so eine Kleinanzeige gelesen, Bayern Fanclub hier aus Bergisch Gladbach sucht Mitglieder, ne? Und da denke ich, ja toll, ne? Also dann gerade hier vor Ort, ne? Habe ich dann mal angerufen und dann habe ich den Frank kennengelernt und der hat mir ja so ein paar Sachen beigebracht, wie das denn so geht, ja, als Fußballfan. Das erste oder das Wichtigste war, kaufe dir ein Tremper-Monatsticket von der Bahn. Dann, wenn du das geschickt machst, dann kannst du 5 Wochenenden irgendwo durch Deutschland rumfahren, ne? Und im Optimalfall 3-mal nach München fahren. Und ja, der hat mir erklärt, wie man an die Eintrittskarten kommt. Und ich bin auch teilweise natürlich mit den Jungs zusammengefahren. Und ja, das ging dann in der Saison 86, 87. Dann ging das schon voll los. Also da war ich sehr oft in München und auch Europapokal auswärts in Eindhoven und so Geschichten. Also es ging wirklich von heute auf morgen, war ich dabei und musste möglichst viel Heim- und Auswärtsspiele mitbekommen. Mhm. Und das war genauso mein Ding, das fand ich richtig klasse. Ja, da war ich halt so, ja, 16, ne? Also auch im Alter, wo man ja so langsam heranreift, ne? Und sich so ein bisschen Distanz schafft zu den Eltern. Und das war halt mein Ding, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt, ne? Ob euch das passt oder nicht, ne? Das musst du sein.
Wie war das dann? Also was hat das Ticket gekostet? Weißt du das noch?
Oh ja, das war so 250 Mark. Wurde natürlich später ein bisschen teurer. Kann auch 300 Mark gewesen sein. War damals schon eine Stange Geld, ne? Und das habe ich mir verdient, indem ich dann in den Ferien gearbeitet habe. Also da bin ich auch heute noch stolz drauf, ja, dass ich mir sowas, die ganzen Touren, das eigentlich immer mit meinem eigenen Geld finanziert habe. Und ja, da war man dann ja unabhängig und frei. Mhm. Deutschland-Ticket ist ja ähnlich, aber man konnte halt früher auch die ganzen Nachtzüge und die Intercities, ICEs gab es ja noch nicht, benutzen. Das war ja super, absolut super.
Okay. Und hast du dann du hast ja gesagt, du bist nach München gefahren, hast dann das eine Spiel gemacht oder bist du dann auch irgendwie Hinfahrt, Rückfahrt, irgendwie geschaut, was unterwegs noch geht an einem anderen Tag?
Anfangs nicht, also da war ich wirklich ganz fokussiert auf Bayern, aber ja, das kam dann später mit dazu, dass man auch mal ja, woanders gucken. Also auf dem Weg nach München, freitags vielleicht mal zum ersten Mal nach Frankfurt oder Darmstadt oder sowas. Ja, und später auch in den 90ern bin ich dann oft nach München dann in den Osten gefahren, so Richtung Eisenhüttenstadt, Cottbus und Erfurt und sowas. Und ja, das war toll. Da hat man nämlich dann richtig gemerkt, dass ja Deutschland ja größer geworden ist. Also ich war noch in der alten DDR, habe also die Grenze und das Ganze miterlebt. Und als man dann später wirklich so auch mit diesem Tramper-Ticket ja so einfach mir nicht, dir nicht so einfach da weiterfahren konnte, ne? Also über Reichsbahngelände, das war natürlich toll, ne? Das war, ja, habe ich sehr genossen, die Zeit.
Du hast jetzt gerade gesagt, du warst in der DDR dann ein Fußballspiel gucken. Das ist im Buch, glaube ich, auch erwähnt. Wo warst du da? Was hast du dir angeguckt?
Ja, das war Dresden gegen Union Berlin. Das war letzter Spieltag in der Saison 87, 88. Überlegen, ja. Und da ist halt Dynamo Dresden zum ersten Mal ja DDR-Meister geworden nach 10 Jahren. Da hatte 10 Jahre in Folge der BFC Berlin, also Dynamo Berlin gewonnen. Und jetzt hatten es die Dresdner geschafft. Und ja, da war große Party im Stadion, da war gut was los. Und das habe ich dann genutzt, um ja mit zum ersten Mal ja alleine dann halt in die DDR zu fahren, im Zug halt, ne, von Köln nach Dresden,
Ja.
über Magdeburg, Halle und so weiter. Und ja, habe dann da 2, 3 Mal übernachtet und habe auch eine Brieffreundin, die ich damals habe, die ich auch heute noch kenne, besucht. Und ja, dann waren wir zusammen bei dem Spiel.
Ah, okay. Wie war das mit der Grenze? Also, ne, man kennt ja meistens die Geschichten eher aus dem Osten in den Westen. Wie war es vom Westen in den Osten?
Ja, das war schon, ja, strange. Also, ja, diese, ich meine, diese Polizisten oder die Zöllner, das kannte man ja schon von, wenn man nach West-Berlin gefahren ist, ne, also auf dieser Interzonenstrecke, Visumstempel und so, das war ja da genauso. Aber ja, dann die Bestimmungen, bloß keine Illustrierten, keine Zeitschriften, keine Kalender, warum Kalender, keine Ahnung, oder irgendwas mitzunehmen.
Hat man das vorher schriftlich bekommen oder hieß es das an der Grenze und man durfte dann alles abgeben, weil man eigentlich sich den am Kiosk nochmal vollgepackt hatte zum Lesen unterwegs?
Weiß ich jetzt gar nicht genau. Also ich habe jedenfalls das Hotel über ein Reisebüro gebucht. Ja, also der Tours oder irgendwie hießen die. Und die haben dann auch so ein, ja, Hotel da für mich reserviert. Und kann sein, dass das davor, dass ich davor eine Info von denen bekommen habe. Ja, Internet auch schon nicht. Und ja, irgendwie will ich das gewahr geworden sein, aber weiß nicht mehr genau wie. Ja, und ja, war spannend auf jeden Fall, ne? Und
Ja, ich frage dich noch ein bisschen aus dazu. Genau, also gerade Dresden, also, ne? Was, also das war jetzt aber eher wegen der Brieffreundschaft. Oder hattest du schon gesehen, dass bei Dynamo Dresden vielleicht ein bisschen mehr los ist wie bei anderen Ostvereinen oder DDR-Vereinen zu der Zeit?
da hatte ich also kaum Ahnung von, also nee. Also es ging einfach darum, dass sie ja da in Dresden wohnte und Möglichkeit hatte, Tickets zu bekommen. Und ja, das habe ich dann halt genutzt. Ne? Und
Okay. Und wie war das dann bei Dynamo im alten Rudolf-Habich-Stadion?
ja, wie war das? Ich erinnere mich noch dunkel. Ja, das, was mich also fasziniert hat, dass am Stadion und vor dem Stadion, dass viele Souvenirs gehandelt wurden, vor allem auch West-Souvenirs, also Aufnäher oder Bravo oder, ja, ich glaube es noch, Wimpel oder so. Also alles so Sachen, aber natürlich auch von Ostvereinen, aber Bundesliga war auch da hoch im Kurs, ne? Und dann konnte man verschiedene Sachen ja kaufen oder tauschen oder so.
Das nehme ich ja mal an, man musste ja sein Westgeld, musste man ja jeden Tag, also eine bestimmte Summe musste man ja tauschen oder ausgeben. Hast du dann entsprechend dir was gegönnt dort am Stadion? Ne, kein Mitbringsel, irgendwie Wimpel, Schal.
Nee, wüsste ich auch gar nicht, ob ich das da jetzt gesehen hätte. Also jetzt mal so einen offiziellen
Argument, ja.
Verkauf. Nee, wüsste ich jetzt nicht, nee.
Da gab es, glaube ich, nicht. Also ich wüsste auch nicht, dass es da offizielle Verkaufsstellen gab. Sollte da jemand besser informiert sein, schreibt's uns. Genau. Also gibt es irgendwie so ein Ding, was dir aufgefallen ist, das war in Ostdeutschland, also in der DDR anders wie in Westdeutschland zu der Zeit, der Stadionbesuch? Also, ne? Unterschiede irgendwie kulturell?
Ja, das Stadion war natürlich anders, ne? Die war nicht so komfortabel oder ne? Das war nie die Stehränge oder so, die waren halt dann relativ niedrig, ne? Also man stand dann nicht so hoch oder hatte so einen guten Überblick über das Spielfeld. Ne? Die Flutlichter sind ja auch bekannt, ne? Die Giraffen, ne? Die sahen natürlich dann schon ein bisschen merkwürdig aus, ne? Aber sonst, ja, die Leute, die haben genauso den Fußball gemocht wie wir unseren. Und ja, als dann klar war, also ich denke mal, das stand vorher schon fest, dass die Meister sind, ja, dass die da gefeiert haben, das war toll, ne? Das denke ich, wäre genauso wie es bei uns auch war. Also da war kein großer Unterschied.
Da waren war Sommerkirsten und so schon dabei.
Oh ja. Also eigentlich waren ja so viele Leute dabei, weiß ich, Menge, Rösler, wie heißt noch? Ja klar, Sammer, Gütschow, was hat
Hauptmann.
man noch für Kirsten, Hauptmann, ja, also Wahnsinn, ne? Also
Ja.
fast eine Nationalmannschaft, ne?
Fast, ja. Wohl wahr. Oh, mit einer habe ich in Kontakt gekommen dort im Stadion. Also ich gehe mal davon aus, ne, wenn du da gesprochen hast, also die Leute nebendran, wenn ja gemerkt haben, oh, der spricht aber irgendwie kein breites Sächsisch. Von daher.
Nö, ich hab
Ja.
da, nö, ich war ja mit der Brieffreundin unterwegs und da hatte ich jetzt nicht so, gab es nicht so die Gelegenheit, jetzt mit anderen Leuten da in Kontakt zu kommen.
Wie war die
Aber
Fahnenkultur?
ich erinnere mich, als ich da angekommen bin, die Susanne, die konnte mich damals da nicht abholen und ich bin in Dresden-Neustadt angekommen mit dem Zug und ich musste halt zum Hauptbahnhof, da in der Nähe war mein Hotel. Und ja, ich hatte kein Ostgeld und man konnte es da auch nicht tauschen. Und so wie ich halt bin, Schwarzfahren geht nicht, ne? Oder kam nicht in Frage. Dann habe ich dann irgendjemanden angesprochen und gesagt, ja, ich brauche irgendwie eine Fahrkarte. Und die hat mir dann ihre Fahrkarte geschenkt für 20 Pfennig oder was die damals kosten, damit ich halt mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof fahren konnte. Ja, die hat wahrscheinlich auch gedacht, oh Gott, wo kommt denn der jetzt her? Aber war super freundlich, war nett, ne? Also dann konnte ich dann, also war die erste Aktion, die ich da gemacht habe, nicht gleich eine Straftat im Sinne von Schwarzfahren, sondern bin dann legal zum Hauptbahnhof gekommen.
Hättest dir eine D-Mark gegeben, hättest du dir wahrscheinlich noch ein paar Küsschen links und rechts gegeben vor Dankbarkeit.
Ja, kann sein, ja.
Genau. Okay, dann saßt du im Osten. Was hast du noch mehr Ostblock hergucken in der Zeit? Also schon in den 80ern noch irgendwie Polen, Tschechien, keine Ahnung, irgendwie
Nee,
Jugoslawien?
nee.
Nee.
Nee, Anfang der 90er ging das dann los mit Litauen und da brauchte man noch ein Visum. Das war auch sehr exotisch und kurzer Abstecher nach Weißrussland, was damals auch noch ganz anders war, als es heute ist. Also oder heute, ich war jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr da, aber ja, es war sehr strange. Also, ja. Aber genau sowas mag ich, ja, wenn es irgendwo ganz anders ist als es zu Hause, dann ja. Mag ich das. Solche Erlebnisse, die bleiben halt dann haften, ne? Und dann.
Ich bin, da habe ich ja festgestellt, in deinem Buch kann man nachlesen, du hast dann irgendwann dein erstes Zine in die Hand, also Fanzine in die Hand bekommen. Also dein erstes Crowntopping-Fanzine, natürlich aus Bayernkreisen. Und genau so geht es mir ja auch. Also mein allererstes Fanzine, also Crowntopping-Fanzine, war auch eins aus der Bayern-Szene. Und da war auch Litauen, Weißrussland, ich glaube, aber als Autotour. Also die sind mit einem BMW E30 sind die losgefahren, irgendwann nach einem Bayern-Spiel und sind dann durch Polen und dann das komplette Programm einmal da hoch bis ins Baltikum und dann da, ja, die haben, glaube ich, meistens im Auto geschlafen. Also das war für mich eine komplett neue Welt, die sich da erschlossen hat mit diesem Fanzine, was ich halt durch Zufall irgendwie bekommen habe. Wie war das bei dir?
Wie ich jetzt darauf gekommen bin, nur mit dem Groundhopping.
Ja, zu diesem Fanzine und wie das Fanzine auf dich gewirkt hat, genau. Und wie, ja, dieses, du hast ja ein bisschen was dazu geschrieben zu dem Thema.
Ja, das hat mich fasziniert, ne? Also der MDX, also wir reden hier von dem Fanzine Niederrhein-News, ne? Also vom Fanclub Niederrhein. Und der MDX, der Präse, der hat halt außer Touren nach England auch schon mal so abseits was gemacht. Mal Wochenende nach Bukarest, nee, nach Budapest zum so Ferencvaros oder sowas. Und das waren Sachen, die waren, hat man früher im Traum nicht dran gedacht. Ne? Also jeder war irgendwie nur so auf die Bundesliga fixiert. Und dass jetzt einer da hingeht und schreibt, dass er dann nach Ungarn fährt, nur um da mal ein Spiel zu gucken. Also das war so merkwürdig, also, aber das hat mich fasziniert. Vor allem auch so, dass so Touren, als dann Bayern in Albanien gespielt hat, im Europapokal, und die dann mit dem Zug da durch den Balkan dahin gefahren sind und mit dem Zöllnern Ärger hatten. Und dann, ja, vor Ort war es dann auch nicht so, waren auch nicht alle so freundlich. Und die haben da echt eine harte Zeit durchgemacht, aber ja, das ist es halt, ne? Es ist das, was damals so nur anstrengend war, so schwierig, und was heute fliegst du hin und eigentlich nichts mehr Besonderes. Aber damals, so Ende der 80er, nach Albanien zu fahren, das war schon, da gehörte schon was zu.
Und kannst du da vielleicht die jüngere Generation so ein bisschen mitnehmen, das bisschen, ne, dass man da ein Verständnis für bekommt, was das heißt konkret?
Ja, dass man natürlich erstmal Flugzeug war, eigentlich vollkommen undenkbar, ja. Im Prinzip ging alles mit dem Zug, ne? Egal ob jetzt Glasgow, Lissabon oder Neapel oder in dem Fall, wie die Kollegen da nach Albanien, der fuhr es halt mit dem Zug, ne? Was anderes gab es ja eigentlich nicht, und dementsprechend teuer und ja, aufwendig war dann so eine Reise. Und da konnte man dann nicht nach ein, zwei Tagen war die Tour abgeschlossen, sondern ja, dann ist man dann schon mal zwei, drei Tage in eine Richtung unterwegs dann, ne?
Ja.
Und auch die ganzen Informationen ohne Internet. Ja, da kam es irgendwo am Bahnhof an und wusste es ja noch nicht mal, wo ist denn das Stadion überhaupt. Ja, hat es natürlich Glück, wenn man im Buchhandel oder am Bahnhof einen Stadtplan kriegte oder halt einen Taxifahrer fragte, fahr uns mal da und da hin. Aber das war sonst ja wirklich schwierig. Und vor allem jetzt mal von Europapokalspielen abgesehen, aber ja, dann wurden Spiele verlegt, oder erstmal zu wissen, wer denn wann überhaupt spielt, und dann noch zu wissen, ob das dann auch so ist oder ob die Informationen aus der Sportwelt nicht vielleicht doch überholt waren, das Spiel schon längst vorbei ist oder sowas. Das passiert halt früher, so Anfang der 90er, dann schon mal öfter. Und genau deswegen sind ja dann so, ja, diese Informer-Hefte rausgekommen, ne, dass die Leute sich ja einen Kontakt suchen können an zu dem Verein, ja, dass die notfalls halt bei dem Verein anklingelt und dann nochmal fragen, ja, spielt er dann wirklich morgen um 14 Uhr auf dem Platz, oder ne, ist das Spiel schon längst über die Bühne gelaufen? Ja. Daher kam das dann eigentlich.
Hast du so Touren auch mitgemacht? Also, du hast gesagt, Anfang der 90er hast du ja so ein bisschen angefangen mit Crowntoppen. Da war ja eigentlich mit Internet auch noch nicht viel. Also von daher.
Ja, halt, ja, Dornhocken, erstmal mit Bayern, ne? Also ich habe die Bayern gesehen bei Inter Mailand, AC Mailand, Neapel, auch mal in Porto, ne? Wie gesagt, auch mit dem Zug. Und das waren ja anfangs ja Abenteuer genug. Aber das war ja nicht das typische Groundhopping, ja, dass man seinem Verein hinterher fährt. Und haben dann auch schon mal Interrail-Tickets gekauft und sind dann einfach mal nach Barcelona gefahren, ne? Weil ich dachte, okay, Bernd Schuster, Barcelona war bekannt, der Verein, ne? Ja, fährt man halt mal hin, mal gucken. Ja, aber das war noch nicht das Groundhopping, ne, was dann später wurde, wo es dann ja darum geht, dass man das ja jedes Wochenende, vielleicht sogar zwei, drei Spiele, und dass man sich ein Kreuzchen macht und sagt, jetzt muss ich aber eine Liga irgendwo komplett machen und sowas. Das war also Ende der 80er, hat da keiner dran gedacht.
Wo ging's also? Jetzt für dich selber, also jeder hat ja so sein Land oder gerne so sein Lieblingsland, wo er gerne hin will. Vieles, für die einen war es Italien, für andere war es England. Was war es bei dir?
Kann ich gar nicht so sagen. Also,
Also eine Vorliebe, gibt es eine Vorliebe von Stadien für dich? Also jetzt nicht Lost Ground, sondern jetzt in, ne, vom Stil her, ich meine, Osteuropa hat so seine Schüsseln. England hat so diese, ne, nah am Spielfeldrand gebauten Dinger. Ja, Italien ist auch irgendwie alles gefühlt dabei.
ja, England fand ich auf jeden Fall faszinierend. Ich habe da halt noch die alten Stadien von Arsenal oder West Ham sehen, erleben dürfen. ja, war natürlich eine besondere Atmosphäre, ne, die man so gar nicht kannte. Ne, war halt schon zur Bundesliga im Vergleich dazu war schon anders. So. Italien nicht unbedingt, ja, da ging das ja schon mit den Ultras los, mit Feuer oder Bengalos dann im Stadion. Oh, war nicht so mein Ding. Ne? Aber okay, die haben auch Atmosphäre gehabt, ne? Die haben auch Krach gemacht. Aber so alles drumherum, also ich habe schon ein Faible für den Ostblock, ja. So irgendwo so ein ranziges Stadion sich angucken, was schon halb auseinanderfällt. Aber wenn dann noch da gespielt wird, ja, wunderbar. Ich gerne gemacht.
Okay. Dann erzähl mal, wie kamst du denn auf die Lost Crowns? Also anders gefragt, es gibt ja hier so diese, also ne, es gibt ja den einen oder anderen Crowntopper, wo man dann sagt, das waren die Geburtsväter des Crowntoppings in Deutschland, die das auf die Wege gebracht haben. Fällt dir jemand ein, der sonst noch so ein Faible für Lost Crowns hat, wo du mitbekommen hast hier in Deutschland?
In Deutschland, ja, gibt es vielleicht jetzt inzwischen auch ein paar Leute, die sich dafür interessieren, aber ich glaube, einer der ersten, der damit angefangen hat, war der Brucki aus Wien. Der hat so eine eigene Seite, Brucki Blogspot. Den habe ich neulich auch sogar mal persönlich im Stadion getroffen, in Meißen, da in der Gegend. Und ich glaube, der hatte zum ersten Mal überhaupt den Begriff, von dem habe ich gehört, dieses Lost Ground. Ne? Also man könnte es ja sonst wie nennen, ne? Forgotten Stadium oder Ghost Stadium, aber diesen Begriff Lost Ground. Ich denke, das habe ich bei ihm mal irgendwo gesehen. Und vor allem vor ungefähr 15 Jahren, wie ich so ein bisschen damit angefangen habe, da gab es den Begriff nicht. Also ich habe da oft gegoogelt und geguckt, und wo kann man denn sowas finden? Es gab eigentlich den Begriff Lost Grounds so gar nicht. Und ich denke, dass dieser Brucki war der Erste, wo ich das mal so gesehen habe. Der hatte dann vielleicht auch schon so 2, 3 Stadien besucht. Der ist halt auch sehr so geschichtsinteressiert. Und ja, das hat mir gefallen. Da habe ich dann auch schon so ein paar Infos später mir geholt für andere Lost Grounds, die ich dann besucht habe.
Dann nimm uns mit. Wie bist du drauf gekommen? Also, ne, du hast jetzt erzählt, du hast bei Brucki ein bisschen was gesehen, aber wie hat es bei dir selbst angefangen? Also, wie ging es los?
Ja, das ging anders als mit Fußball, nicht von heute auf morgen, sondern ja, das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Ne? Also, ich war dann eher zufällig mal in Lissabon, als dann da das Stadion José Alvalade, weil ich dann selber noch ein Spiel mal gesehen hatte, als das dann 2003 abgerissen wurde. Und später, wo war es noch? Noch was anderes? Oder ja, mir ist halt immer klar geworden, dass immer mehr Stadien verschwinden, wo ich selber noch Spiele gesehen habe. Jetzt vor allem natürlich der Bökelberg. Und ja, das tat mir irgendwie ein bisschen weh. Ne? Und dann habe ich irgendwie ja bei Reisen später angefangen, immer mal da zu gucken, wo ich halt unterwegs bin, ob es nicht da irgendwie noch in den größeren Städten, ja, Stadien, die inzwischen verschwunden sind, ob es da nicht irgendwie noch was zu sehen gibt. Ne? Also ich denke jetzt mal Amsterdam, Turin oder Wien oder sonst wo, ja, London sowieso. Ja, und dann habe ich das eigentlich immer öfter miteinander verbunden, ja, dass ich geguckt habe, ja, wo wird es jetzt hin und gibt es da irgendwas in der Nähe, was man sich angucken könnte? Und ja, so hat sich das dann im Laufe der Zeit entwickelt.
Du hast gerade gesagt, ich musste, also am Anfang gab es diesen Begriff hier eigentlich ja nicht und man war schwierig, irgendwie danach zu suchen, weil man nicht so genau wusste, wie soll man eingeben oder das, ne? Wie soll man danach suchen? Wie hast du es dann gemacht? Also kannst du so ein bisschen erzählen? Also dann irgendwie verlassenes Stadion, abgerissenes Stadion, Restestadion. Also wie hast du dich dann auf die Suche begeben? Oder gibt's da Foren für Eingeweihte?
Ja, also einmal habe ich Wikipedia genutzt. Ne? Also fast jeder große Verein spielt nicht mehr in seinem ersten großen Stadion, sondern mindestens im zweiten. Also ich sag mal jetzt Ajax Amsterdam, De Meer, Vitesse Arnhem, die haben früher in New Monikenhuis gespielt. Ne? Bayern München, jetzt ein anderes Beispiel, die spielten ja im Olympiastadion, aber die haben früher Grünwalder gespielt. Okay, das gibt's zum Glück noch. Ja, aber so kann man sagen, HSV am, wie heißt das?
Roten Baum, oder?
Ja, am Roten Baum, Stadion Roten Baum. Und ja, so war eigentlich fast klar, wenn man bei den großen Vereinen guckt, irgendwo haben die immer ein Stadion gehabt, wo sie gespielt haben, bevor sie jetzt das derzeit bespielte Stadion benutzt haben.
Mhm. Aber jetzt hast du ja schon verraten, dass der eine oder andere Crown dann auch schon nicht mehr da war. Also, ne? Wie geht man dann auf Forschungssuche, wenn man herausfindet, okay, die hatten vorher mal ein anderes Stadion?
Und ja, dann würde ich halt gucken, wo das ist. Ne? Dann bei Wikipedia sind ja oft die Koordinaten dann angegeben, ja, wo man dann dahin geht. Und dann war halt oft so, dass nichts mehr da war, aber oder es gab halt noch was. Ne? Und genau das gehört ja auch zu dem großen Komplex Lost Grounds, also dass man einfach irgendwelche Gedenkorte oder Plaketten oder Denkmäler sogar irgendwas findet, was an das Stadion erinnert. Und ja, das war halt oftmals der Fall, gerade bei den großen Vereinen. Und das hat mich auch gefallen, weil es ja so eine gewisse Erinnerungskultur zeigt. Ja? So ähnlich wie ein Friedhof, ja. Das kann ich auch sagen, ich gehe auch gerne mal über Friedhöfe in anderen Ländern, ja. Weil da kann man auch viel oder ein bisschen was über die Traditionen oder über die Geschichte von dem Land fahren. Und so ist es halt bei den Stadien genauso. Ja. Je nachdem, wo man halt ist, dann kann man schon ein paar interessante Lost Grounds, also Erinnerungsplätze, Orte finden.
Mhm. Das teile ich mit dir, dieses Friedhof spazieren gehen. Du hast ja in dem Buch so deine eigene, so eine eigene Sicht darauf, was Lost Crowns sind. Vielleicht kannst du mal uns erklären, was für dich und ganz für dich persönlich Lost Crowns bedeutet. Also was ist für dich ein Lost Crown und was ist es vor allen Dingen nicht?
Ja, Lost Ground ist für mich vor allem erstmal, wenn man an Lost Places denkt, ja, eine Stadionruine. Ja, also das ist eigentlich das Schönste und das Interessanteste an den ganzen Geschichten von Lost Grounds. Ja, auch in meinem Buch, da geht es fast immer um diese Stadionruine, ja, wo irgendwo was übrig ist oder im besten Fall das ganze Gelände, ja, dass man sich das da anschaut, dass man da reingehen kann, sich dann halt sucht, was man da noch findet, ja. Aber das ist halt nicht alles, ne? Ein Lost Ground kann also nach meiner Definition dann auch sein, dass ein Stadion, was komplett noch da ist, wo halt aber überhaupt kein Fußball mehr gespielt wird. Denn jetzt mal Olympiastadion München inzwischen wieder oder Olympischstadion Amsterdam, da wird auch seit vielen Jahren kein Fußball mehr gespielt. Und deswegen ist das für mich ein Lost Ground, obwohl theoretisch morgen da wieder gespielt werden könnte, wenn man denn wollte. So, und dann geht das hin über diese Ghost Grounds, also Stadien, Ruinen, weiter über Orte, wo von den Stadien vielleicht nur noch Mauern, vielleicht noch ein Pfeiler vom Eingang vorhanden ist, wo irgendwelche Tribünenreste im Wald zu entdecken sind oder diese Stangen, die das Spielfeld umgeben, irgendwo mitten im Wald noch zu finden sind oder ein verlassenes Tor, was im Wald steht, bis hin, wenn letztendlich halt Denkmäler aufgestellt worden sind, Plaketten in den Boden eingelassen oder auch Straßennamen benannt worden sind nach dem Verein oder nach dem Stadion, je nachdem, wo es halt ist, bis hin zu einem Platz wie, kommen wir wieder auf Hamburg, wo dann überhaupt nichts mehr da ist, vom Roten Baum, wo meines Wissens nach weder eine Tafel noch sonst irgendwas daran erinnert. Auch das ist ja ein Lost Ground, der ist dann wirklich verloren, weil er nicht mehr existent ist, aber es hat ihn gegeben und er war an dem Fleck, wo man ihn dann findet, wo heute dann halt eine Wohnanlage steht.
Mhm.
Und das Ganze, das sind für mich alles Lost Grounds. Aber natürlich am interessantesten, und jetzt auch in meinem Buch natürlich, geht es vor allem um die Stadionruinen oder wo man halt so einen besonderen Erinnerungsort finden kann. Das ist natürlich schon das Interessanteste.
Mhm. Es gibt ja, Werner Skretny hat ja ein, zwei Stadionbücher veröffentlicht, auch unter anderem eins, es war einmal ein Stadion, heißt es, glaube ich. Da macht er vorne im Text, schreibt er halt, dass in England zum Beispiel diese Stadionkultur wesentlich verbreiteter ist und schon, also schon viel eher verbreitet war als in Deutschland. Wie ist das mit Lost Grounds? Gibt es da auch so irgendwie ein andere, also ne, andere Länder, andere Sitten, irgendwie andere Regionen, wo diese Kultur oder die Wertschätzung für ein Stadion noch mehr da ist als hierzulande? Oder kannst du da keine Unterschiede festmachen, dass man sagen kann, da gibt es ein Land, das, ja, da merkst du einfach, die legen da sehr viel Wert dran, da halt an das Erinnern oder an das Gedenken eines Stadions oder eines Ortes?
Ja, also in England ist das definitiv so, wie du es gerade beschrieben hast. Da werden an, ja, eigentlich an den allermeisten Stadien, wird man irgendwas finden, das daran erinnert, ja, sei es eine Skulptur, eine Plakette, sei es Graffitis oder sonst was. Also das ist in England, Schottland schon sehr ausgeprägt und auch richtig toll. Und das mag ich auch so, ja. In Deutschland hingegen ist es eher, ja, also da könnte man mehr machen. Mönchengladbach hat es meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht, indem zum Beispiel das Gelände da so verblieben ist, wie es war. Das heißt, wenn man dann in den alten Bökelberg nochmal hingeht, kann man genau sehen, wo früher das Stadion war, wo die Ränge waren, weil das ist alles noch erhalten. Und es gibt halt im Hintergrund noch so eine Ecke, einen Erinnerungsplatz, ja, wo es ein paar Infos dazu gibt und wo so eine Anzeigetafel, die frühere, wo die nachgebaut ist. Ja, das ist ein schöner Ort, ganz tolles Stadion, um daran zu erinnern. Ne? Aber das ist dann eher die Ausnahme bei den, ich sag mal, meisten Stadien, die sind einfach weg und dann gibt es da nicht mehr viel, was da dran erinnert in Deutschland. Und das ist eigentlich schade. Könnte man mehr draus machen.
Mhm. Wo haben dich deine ersten Reisen hingetrieben? Also ich hätte jetzt spontan vor dem Lesen des Buches hätte ich ja gesagt, Belgien ist das Mekka der Lost Crowns wahrscheinlich.
Belgien, ja. Ja, das ist so. Gute Frage eigentlich, warum das so ist, aber in Belgien, gerade natürlich die unterklassigen Vereine, wenn die den Spielbetrieb einstellen, dann verbleibt das Gelände fast immer genau so, wie es war und die Leute gehen dann oder verlassen das Gelände und bleibt so zurück, inklusive oftmals den Pokalen, vom Besteck, von Toren, von Trikots oder ja, was halt so gibt, ja. Und manchmal ist das schon faszinierend, ja, was einfach zurückgelassen wird. Ja, wenn das in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es keine Lost Grounds. Wenn da mal was verschwindet, dann wird das ziemlich schnell wieder genutzt, um was anderes zu bauen. Die haben halt ein bisschen Platzmangel, aber in Belgien ist das so, da kann man fast in jedem Quadratkilometer irgendwo so ein Ding finden.
Okay. Wie hast du angefangen? Also fängt man dann auch so an, man erstmal vor der eigenen Haustür dann so ein bisschen den Umkreis erweitern und irgendwann kommen dann die Sehnsuchtsorte, wo man dann sagt, so, da will ich unbedingt mal hin, da muss ich unbedingt mal hin oder wie bist du da dran gegangen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich bin natürlich auch im Umkreis hier von mir rumgefahren, hab viel am Niederrhein oder ja sonst so hier auch geguckt, aber nee, so war das eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, also ich war in den Städten, wo ich halt normal Fußball geguckt habe oder ich meine Länderpunkte gemacht habe, wie jetzt zum Beispiel in Moldawien. Ja, wenn dann da was war, dann habe ich das ja mitgenommen. Ne? Und es war ja damals, also jetzt vor 10 Jahren, war es immer noch so nebenbei. Habe ja nie gedacht, dass ich das mal irgendwie noch steigern würde. Aber ja, wenn es dann halt sowas gab, bin ich dann hingegangen, ne? Oder in Ljubljana oder sonst wo, ja, in Turin, und wenn da was war, bin ich hingegangen, habe das fotografiert und ja, dann war aber auch gut. Aber ich bin noch nicht so richtig auf die Suche danach gegangen. Ne? Also wenn es eine Gelegenheit gab, dann habe ich die mitgenommen, aber dass ich jetzt gezielt Lost Grounds bereise, das hat eigentlich viel später so angefangen.
Thank you. ich habe es noch immer nicht geschafft, an den Weitenpescher Park zu fahren, obwohl das Ding, ne, wenn man sich es anschaut, man möchte sofort dahin. Nichtsdestotrotz habe ich es noch nicht geschafft. Diesem Ding hängt ja ein Mythos an. Und du hast bei der Recherche deines Buches mit diesem Mythos aufgeräumt. Vielleicht ohne, also bevor du erzählst, was der Mythos ist, vielleicht die Frage, wie kam es überhaupt dazu, dass du mit diesem Mythos aufgeräumt hast? Ich meine, du hättest ja da hinfahren können, Bilder machen können und schreiben können, was den Weitenpescher Park betrifft. Und vielleicht kannst du die Frage dann auch weiterziehen, weil das ist ja grundsätzlich etwas in dem Buch. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie nur drei Fotos sieht und du schreibst ein bisschen irgendwie, das ist das Stadion, größtes Spiel war übrigens das und ja, 2026 eher die Zukunft, irgendwie keine Ahnung, sagen wir mal 1999 wurde es abgerissen. Also, ne? Sozusagen dich nur auf die Fakten berufen, das hast du ja nie, also das tust du ja in den Texten nicht. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, der Weitenpescher Park, durch den bin ich auch erst durch 11 Freunde aufmerksam geworden, ne? Und die hatten dann, glaube ich, mal so eine Serie, 100 Orte in Deutschland, Fußballorte, die man gesehen haben sollte. Und da stand halt Weitenpescher Park und ich kannte das überhaupt nicht und habe dann leider auch da nie ein Spiel gesehen. War dann irgendwann neugierig und bin dann mal hingefahren und habe mir das Ding angeguckt. Man kommt nicht so ohne weiteres drauf, weil es inzwischen der Spielplatz selber gehört zu der Rennbahn und das Spielfeld von damals, das wird halt für Parkplatz genutzt. Ne? Und okay. Normalerweise kommt man halt da nicht drauf. Ja, normalerweise halt. Ne? Man kann natürlich gucken, ob man es doch schafft, irgendwie durch ein Loch im Zaun oder so. Ne? Und da geht schon mal was. Und ja, dann habe ich mir das Stadion angeguckt. Das war relativ bekannt, weil es in dem Film Das Wunder von Bern, wo es um den WM-Gewinn 54 geht. Da wurden wohl auf der Tribüne ein paar Filmaufnahmen gemacht. Und deswegen war eigentlich diese Tribüne relativ bekannt. So. Und jeder, der den Weidenpescher Park kennt, kennt eigentlich auch die Verbindung zu dem Film. Mhm. Und ja, dann kam halt immer auch wieder so der Hinweis, wir haben doch mal die Endspiele um die deutsche Fußballmeisterschaft stattgefunden dann. 1905 und 1910. Und ja, ich meine, das sind aus meiner Sicht herausragende Ereignisse. Mhm. Das ist ja nicht irgend so ein Kirmespokal, sondern eine deutsche Meisterschaft, die natürlich früher zu der Zeit noch nicht den gesellschaftlichen Stellenwert hatte, wie heute. Also dann kamen dann vielleicht mal 2.000 oder 5.000 Zuschauer zu dem Spiel. Aber sie haben immerhin in Köln im Weitenpescher Park stattgefunden. Und was ich dann aber nicht so richtig kapiert habe, ist, die Tribüne und der Platz, die wurden erst 1920 errichtet. Damit ist die Tribüne immerhin einer der ältesten in Deutschland, also Fußballtribünen. Mhm. Aber wo waren denn jetzt nun wirklich, wo hat man denn die Endspiele gespielt? Weil ja, das interessierte mich dann schon. Und irgendwann habe ich dann angefangen, da ein bisschen zu recherchieren. Und mit Glück und ja Zufall, wie das hatte meistens ist, bin ich dann drauf gekommen und kann also jetzt sagen, ich weiß, wo diese Plätze damals gelegen haben.
Ja, aber ne, mit ein bisschen Glück recherchiert, du hast ja da schon massiv recherchiert. Also vielleicht kannst du kurz was zur Recherche erzählen.
Ja, ich habe mich ans Archiv, Kölner Stadtarchiv gewandt, wegen Luftaufnahmen, ja, ob man da irgendwas sehen konnte. Ich habe dann bei Kuladik, das ist eine Seite vom Landschaftsverband Rheinland, wo die auch, ja, historisch interessante Orte beschreiben und Informationen dazu zusammenstellen, ne? Also Stadien oder sonstige wichtige Flächen oder Häuser, Gebäude. Und ja, da wurde halt darauf hingewiesen, ne, dass es A, B und C Plätze und sowas gab, aber es war jetzt nicht klar, wo denn jetzt was war und da hört es halt irgendwie auf mit der Information. Also keiner konnte jetzt sagen, wo denn die Plätze damals gelegen haben könnten. Und dann bin ich halt irgendwann ins Archiv gegangen von der Kölner Stockbruchschule, da neben dem Müngersdorfer Stadion. Und dann habe ich da eine Festschrift vom VfL Köln 99 gefunden. Mhm. Und ersten Fußballclub Köln, also nicht der erste FC ist der erste, sondern der viel ältere VfL Köln 99, so hießen die, als die den Spielbetrieb am Weidenpecher Park eingestellt haben. Ja, da habe ich die Gedenkschrift oder die Festzeitschrift gefunden. Und da war tatsächlich ein Plan eingezeichnet, wo die Anlage, die der Verein damals gehabt hat, wie das da ausgesehen hat. Und da waren die Felder eingetragen. Dann war es aber noch das Problem zu sagen, wo hat denn jetzt welches Endspiel stattgefunden? Ne? Und das ging dann nicht heraus aus dem Plan, aber dann gab es so ein paar Hinweise, dass ein Spielfeld eine Laufbahn hatte, das andere hatte keine Laufbahn und irgendwie ein bisschen durch Logik, dann war klar, wo das Spielfeld von 1910 war, aber dann waren noch zwei Spielfelder übrig und eines davon musste das von 1905 sein, aber es war auch nicht klar, welches denn jetzt. Die Chance war 50-50 und dann hatte ich halt mal einen Termin beim FSV Köln, dem so heißt der Verein heute, bin da mal ins Archiv gegangen, durfte da mich umgucken und habe Fotos gemacht und dann bin ich auf eine Fotopostkarte gestoßen, wo man so ein bisschen was vom Hintergrund erkennen konnte und dann war mir anhand Kombination Foto und Plan war mir dann klar, das muss der Platz gewesen sein von 1905, weil das war zu der Zeit der einzigste Platz, den es da gab, der erste. Und ja, dann war das Rätsel gelöst. Ich konnte also eindeutig bestimmen, wo jetzt genau diese Plätze gelegen haben.
Genau, das heißt, die Plätze gibt es nicht mehr. Also wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, sage ich mal, jetzt Spurensuche, ich will jetzt auch mal an dem Ort des Finals von 1910 Fußball gucken. Das geht nicht mehr.
Das geht nicht mehr. Leider liegen die Plätze auch auf einem Privatgelände. Das heißt, man kommt da gar nicht so ohne weiteres hin an die Stelle.
Okay.
Allerdings den von 1910, den kann man auch durch einen Maschendrahtzaun sehen, wenn er denn weiß, dass er da gewesen ist. Das kann man schon sehen. Aber den anderen Platz, der ist irgendwo auf dem Gelände. Den sieht man von außen nicht.
Mhm. Dann nimm uns mal, also ne, wir haben ja noch den zweiten Teil der Frage, nämlich eben das, dass du nicht nur die Fakten niederschreibst, sondern dass du da auch ein bisschen was drumherum schreibst. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was dich dazu animiert hat?
Ja, ich habe ja die ganze Zeit immer eine eigene Website gehabt. Also meine Geschichten, was ich so beim Fußball erlebe, habe ich schon immer irgendwie niedergeschrieben. Eigentlich in erster Linie für mich selber, so als Tagebuch, aber so können es halt andere Leute auch mal gucken und nachlesen, ja. Mhm. Und irgendwann kam halt die Idee, ja, könntest du halt ein Buch draus machen, ne? Dadurch, dass ich halt so viele Geschichten inzwischen gesammelt habe, Sachen erfahren habe und die eigentlich so gar nicht so bekannt sind hier allgemein, das könnte man doch mal versuchen, ne? Und dann habe ich halt angefangen, einen Verlag zu finden oder zu suchen. Und natürlich habe das Lost Ground Besuchen etwas intensiviert. Und letztendlich ist mir klar geworden, um den Ganzen einen Rahmen zu geben, erzähle ich es einfach chronologisch so, wie die Reisen stattgefunden haben. Also jetzt nicht sortiert nach Ländern, ja, erstes Kapitel alle Stadien in England oder sowas, sondern wirklich der Reihe nach von einem Land gesprungen zum nächsten und so. Und natürlich habe ich jetzt nicht nur die Fakten oder die Geschichten niedergeschrieben, sondern auch je nachdem meine eigenen Erlebnisse. Also der Zusatztitel von dem Buch heißt ja meine Reisen zu den Lost Grounds Europas. Und damit ist eigentlich klar, dass ich den Leser auf diese Reisen mitnehme halt und dann auch ja, von dem Ganzen was erzähle, ja, wo es halt dann passt. Also es ist eine Mischung aus Reiseerzählungen, aus Erinnerungen, aus Fakten, ja, Angaben und natürlich auch, wenn es irgendwie besondere Geschichten, wobei ich ja dank dir und deinem Podcast auch zum Beispiel auf die Geschichte von dem Startstadion in Kiew zurückgreifen durfte. Und ich war halt vor Ort und konnte dann anhand von deinem Podcast die Geschichte nacherzählen, so wie es wahrscheinlich gewesen ist und mit dem Mythos aufräumen, ja, dass es halt ein Entscheidungsspiel von Leben oder Tod gewesen ist. So war es halt in Wirklichkeit nicht.
Hm. Gibt's, also, wenn du jetzt so darüber schreibst, ne, du hast ja jetzt relativ viel Auswahl sozusagen an Stoff. Ich würde gerne so, dass die Menschen oder die LeserInnen, die potenziellen LeserInnen und jetzt hier die HörerInnen, dass sie so einen Eindruck davon bekommen, was man da so alles entdecken kann in deinem Buch. Da gibt's ja schon obskure Dinge. Also ich meine, du warst in Tschernobyl, das muss man sich auch gönnen. Also kannst du mich mal auf den Trip mitnehmen? Also grundsätzlich dorthin würde ich schon gern mal wollen, aber die Tatsache, dass es da halt strahlt, ist jetzt nicht ganz so prickelnd. Von daher, was hat dich da hingetrieben und wie war es da vor Ort?
Ja, das war 2017. Also da hatte der Krieg ja schon in Donbass begonnen.
Okay.
Aber wie für die meisten von uns, wir haben ja erst den dann wahrgenommen, als ja vor 2-3 Jahren, als dann, ich sag mal richtig, wo es ging, das mit der Krim oder so, das wurde ja nur so am Rande wahrgenommen. Also ich bin da hingefahren, ganz normal als Tourist, hab da eine Tagestour gebucht von Unternehmen, was halt Leute da reinfährt und da waren wir in dem Bus, vielleicht so 20, 25 Leute, alle ganz international aus USA, Australien, sonst woher, ganz Europa kamen die Leute und die wollten halt alle mal da reinfahren, sich das anschauen, vor allem, man muss ja auch wissen, das fällt ja nach und nach auch alles zusammen, das heißt, je später man fährt, umso weniger interessante werden die Sachen sein, ne? Weil halt immer mehr auch kaputt geht.
Mhm.
Und dann hat die Reiseführerin, die Reiseleiterin gefragt, was wollt ihr euch denn angucken? Und da war ich natürlich der Erste, der gesagt, ich will zu dem Stadion Avantgarde, was bekannt ist. Das ist quasi am Tag, wo die Katastrophe passiert ist, sollte die Einweihung stattfinden. Das heißt, streng genommen, nach meinen eigenen Kriterien, ist es gar kein Lost Ground, weil halt nie gespielt worden sind, aber in dem Fall unter den besonderen Umständen nehme ich den natürlich doch mit dazu. Ja, ein bisschen nerdig, ne?
Ja.
Aber so ist das. Und dadurch, dass das Stadion eigentlich auch im Stadtzentrum liegt, in der Nähe von den, von diesem Vergnügungspark, diesem Kirmesrad da, was man ja eigentlich auch kennt, war es auch kein Problem, dass man dann das Stadion sich anschaute. Und es wurde vorher erklärt, dass das nicht so gefährlich ist. Ja, man sollte sich halt der Strahlung da nicht so zu lange aussetzen. Man sollte nicht in die Gebäude reingehen und da Staub aufwirbeln. Jeder hatte dann so einen Geigerzähler dabei, wo man dann merken konnte, wenn dann irgendwann mal die Belastung, die Strahlung was höher wurde. Und die Reiseführerin hat uns auch besondere Punkte gezeigt, wo die Strahlung, aus welchem Grund auch immer, auf einmal unter die Decke ging. Also an irgendeinem roten Baum oder irgendwas, da sollte man dann vielleicht nicht allzu lang bleiben. Aber man sagt, wenn man da einen Tag ist, dann ist das so, als wenn man, kriegt man die Strahlung ab, als wenn man einen Transatlantik-Flug machen würde. Und damit war das für mich klar, ich mach das, ne? Ich gehe das Risiko ein und das Einzige, ich habe zum Schluss meine Schuhe nicht mehr mitgenommen, aber ich habe die dann im Hotel stehen gelassen. Aber ich glaube, auch das wäre kein Problem gewesen, wenn ich mit den Dingern dann wieder nach Hause gefahren wäre.
Mhm. Ja, du hast ja jetzt eben erzählt, dass du da mit einer Reisegruppe rein bist, die ja jetzt eher nicht Fußball getrieben war. Also nicht alle hatten den Bock, da das Stadion zu besuchen. Also wie war das möglich? Weil ich gehe ja immer davon aus, das ist ja ein größeres Gebiet und da wird man ja wahrscheinlich nicht, wie du schon gesagt hast, einfach da rumspazieren können. Und so nach dem Motto, wir treffen uns in 5 Stunden hier wieder alle vom Bus, sondern wie lief das ab?
Ja, genau. Also wir sind da hingefahren, dann das ist ja auch abgeriegelt und da kommt man dann so ohne weiteres dann nicht so rein. Ne? Die Personalien werden festgehalten dann. Ne? Man muss sich vorher mit Reisepass und so weiter anmelden, dass man da überhaupt dann rein darf. Und dann wurden dann auf dem Weg von ja, von der Grenze, von der Sperrzone, wurden halt so Zwischenstopps an besonderen Stellen eingelegt, wie zum Beispiel Tschernobyl, also der Ort selber Tschernobyl, der Ort Pripyat, das ist ja eigentlich das, was wir unter Tschernobyl verstehen, ne? Die Stadt direkt neben dem Kraftwerk. Oder auch andere Städte, Dörfer auf dem Weg dahin, wo halt Supermärkte oder Schulen oder sonst was übrig geblieben sind. Ja, da konnte man aussteigen, dann 10, 15 Minuten da rumgehen, fotografieren und dann ging es weiter. So, ja.
Okay. Was gibt's noch so an Geschichte? Also wenn ich jetzt dich frage, die drei besondersten Lost Crowns für dich, aus welcher Motivation heraus auch immer, welche wären das?
Ja, schwierig. Weil diese Lost Grounds, das, was so ein Lost Ground ausmacht, kann ganz verschieden sein. Es kann zum Beispiel einmal die besondere Geschichte sein, die dahinter steckt, wie zum Beispiel vom Stadion Start in Kiew. Es kann sein, dass der Lost Ground in einer super wunderschönen, idyllischen Landschaft liegt. Ja. Aber es kann auch sein, dass das ein Stadion ist, was wie zum Beispiel Zar Lutschankami in Brünn, das wohl die meisten kennen, was ein ziemlich großes Stadion ist und ich glaube 50.000 haben da früher reingepasst. Das ist schon seit fast 25 Jahren ein Lost Ground und ja, sowas hat man dann relativ selten. Wenn man dann da so durchlaufen kann, also ja, ist das schon toll. Also in Brünn, Zar Lutschankami gehört auf jeden Fall dazu. Was haben wir noch? Ja, Shawfield Stadium in Glasgow ist vielleicht nicht so bekannt bei uns. Es ist vor allem eine Hunderennbahn gewesen und dort hat aber von 1898 bis 1986 der Verein Clyde FC gespielt. Und die waren sogar dann auch eine Zeit lang in der ersten Liga, also haben sie sich dann auch mit Celtic und den Rangers gemessen. Und ja, das Stadion, das ist schon was Besonderes, weil ja, der Rasen, der war in dem Zeitpunkt, wo ich da war, noch gepflegt und auch die Haupttribüne, ja, die war noch okay, aber der umlaufende Zuschauerrang, das war so aus der Zeit gefallen. Ja, Löcher im Dach, überwächst das Gras, Moos und so. Und auch wenn man sich dann so bewusst wird, die Geschichte, die da ja dahinter steckt oder die Tradition, dann war das so ja was Besonderes. Das Kuriose war, als ich da war und dann nachher recherchiert habe, habe ich erfahren, dass 2 Wochen vorher eine Gruppe von Fans von Clyde FC nach fast 40 Jahren, nachdem die da ausgezogen sind, zum ersten Mal wieder da reingegangen sind. Da waren Spieler dabei von damals und auch Fans und die haben dann sind da reingegangen und haben an der Stelle, wo in den 50er Jahren, glaube ich, da gab es mal so einen Unfall, da ist eine Mauer eingestürzt und da ist ein kleiner Junge ums Leben gekommen. Da haben die an der Stelle so eine Gedenkfahne aufgehängt und die haben sich quasi ja noch einmal von ihrem Stadion verabschiedet, weil denen war klar, ja, nochmal zurückkommen werden wir nicht mehr, weil das Ding wird früher oder später abgerissen. Mhm. Und ich war 2-mal da, einmal nur von außen, beim 2. Mal bin ich dann auch reingekommen. Das war so ein tolles Erlebnis. Also für mich reicht das dann schon, wenn ich mich da einfach hinsetzen kann, mir das angucke, weil es etwas ist, was es ja, wie soll ich sagen, ziemlich selten gibt. Du hast erstmal dieses Stadion, ja, was da verlassen liegt, ja, du bist ganz alleine da drin. Du weißt, wie alt das Stadion ist, was da früher wahrscheinlich mal auf dem Rasen abgegangen ist, spannenden Spielen und dass das halt wahrscheinlich zu Ende ist. Und du kannst es nicht beliebig reproduzieren, ja. Ich sag mal, die Chinesen, die können alles bauen, super Stadien oder Eisenbahnlinien, Bahnhöfe, egal was, aber sowas. So ein verlassenes Stadion oder was so langsam zerfällt an der Stelle, das kann man einfach nicht mehr nachbauen. Das kann man nicht mehr, ja, das wächst wie bei einer Tropfsteinhöhle. Ja, das braucht ganz viel Zeit und gewisse Umstände, ja, dass man das Stadion hat nicht sofort abreißt, ja, dass man es jahrzehntelang da stehen lässt und sich einfach ja zuwachsen lässt, ja, und wenn das dann einmal weg ist, dann ist es weg, ja, dann man kann es auch nicht wiederbringen, weil das ist dann einmal gegangen, dann für immer. Und das fasziniert mich halt an diesen Lost Grounds oder gerade an dem Stadion dann ganz besonders. Ja. Ansonsten, du hast nach dreien gefragt und dann würde ich sagen, das dritte, was ich auch richtig klasse fand, das war das Centro Paradiso di Socavio, also ich denke mal, das spricht man so aus, Socavo, so rum, das ist ein Vorort oder ein Stadtteil von Neapel und als ich da im Sommer 2023 da hingefahren bin, habe ich das auf Google Maps so von oben gesehen, habe ich gedacht, das ist ein Stadion, das sieht ziemlich verfallen aus, geh einfach mal hin, mal gucken. Ne? Ich wusste also gar nicht, was es mit dem Stadion auf sich hat. Und ja, dann bin ich da hingekommen, dann wurde mir klar, das war früher der Trainingsplatz vom SSC Neapel gewesen, als da Maradona noch gespielt hat. Und leider kam ich in das Stadion nicht mehr rein, weil das war so dermaßen hermetisch abgedichtet. Aber wahrscheinlich außer Sperrmüll und Ratten und irgendwelchen Gestrüpp hätte ich da wahrscheinlich sowieso nicht viel gesehen. Aber von außen hatten dann Fans ja so eine richtige Gedenkstätte für Diego gemacht, in dem da Fahnen, Plakate, die goldene Hand, also die Hand Gottes wurde da dargestellt. Blumenstrauß oder Murals, also wo seine kleine Tochter sich mit dem Diego da mal getroffen hat und das dem irgendwie Pflaster da aufs Bein klebt oder sowas in der Art. Und ja, das ist so eine tolle Gedenkstätte, ja, eine Erinnerung, die dann kurioserweise den Namen Paradiso trägt, weil halt die Straße da so heißt. Das fand ich so toll, so beeindruckend, wo sowieso die ganze Region in der Zeit ja, Wolke 7 schwebte. Ne? Neapel ist dann gerade zum dritten Mal Meister geworden. Und das dann da nochmal so vor Ort zu finden, das hat mich also total überwältigt. Fand ich super klasse.
Jetzt haben wir ja schon so eine kleine Vorliebe von dir mitbekommen. Wie ist das in der anderen Richtung? Also gibt es Muster, wie Vereine versuchen, Erinnerungen in neue Arenen zu übersetzen? Also wo du beobachten konntest, dass irgendwie das Vergangene in das Neue integriert wurde? Gibt es da Beispiele?
Nee, also könnte ich jetzt nicht sagen, dass das, nee.
Okay. Wie sieht das andersrum? Also, ne, wenn du jetzt so ein Buch, also wenn man so ein Buch geschrieben hat, sich so viele Lost Grounds angeguckt hat, ich gehe ja davon aus, dann hat man ja so eine gewisse Denke zu den Themen. Und die Frage wäre, gibt's eine Stadtentwicklungslogik, die so am häufigsten zum Verschwinden von Stadien führt? Also, was du am meisten so beobachten kannst, so Muster, keine Ahnung, Immobiliendruck, Sicherheit, UEFA-Norm, was einem so alles einfallen kann, Verkehrsanbindungen.
Na, ich denke, in den Großstädten, London, Amsterdam oder sonst wo, da wird sicher auch der Druck sein da, dass man, oder der Vorteil, dass man aus so einem Grundstück mitten in so einem Wohngebiet viel Geld rausmachen kann, ja, und wenn man das Grundstück aufgibt, dass man dann, ja, irgendwo was anderes, was Besseres findet.
Würdest du sagen, dass man das in England viel sieht? Also, dass da wahrscheinlich oft die Motivation dahinter war, den eigentlichen Crown zu verlassen?
Ja, jein, würde ich mich gar nicht so festlegen. Oftmals ist es auch so, dass ja ein Stadion gerne größer sein könnte, aber dann dadurch, dass es halt im Wohngebiet liegt, es keine Möglichkeiten gibt, da noch irgendwie eine Tribüne dran zu bauen oder noch irgendwas ein bisschen höher zu gehen. Also einerseits vielleicht die Notwendigkeit, dass ein Verein Geld braucht, ja, und sagt, okay, wir verkaufen das. Andererseits mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten, so wie das bei West Ham war oder auch bei Mönchengladbach. Die brauchten einfach mal ein neues Stadion, weil das überhaupt nicht mehr zeitgemäß war, aus Sicherheitsgründen. Und bevor man dann noch lang rumwerkelt, so hat man sich halt entschieden, dann einen ganz neuen Standort zu suchen. Ich denke, in Belgien, wenn ich an diese vielen kleinen Stadien denke oder Dorfplätze, je nachdem, ja, da ist es halt so, dass die Mannschaften, dass es die nicht mehr gibt, ja, dass oft Vereine fusionieren Und dann haben die zwei Plätze, einer wird genutzt und der andere, der bleibt dann sich selbst überlassen. Aber ich könnte da jetzt nicht so direkt so einen Trend ablesen, dass es jetzt das eine oder das andere, das im Vordergrund steht.
Hast du positive Beispiele gesehen, wo Kommunen Lost Crowns bewusst bewahren oder klug nachnutzen? Gibt es da Beispiele für? Also bewusst bewahren, stelle ich, ja?
Super Beispiel ist natürlich das Arsenal Stadium, also Highbury. Die Tribünen, die hat man ja belassen und aus den Tribünen Eigentumswohnungen gemacht. Und auf dem Spielfeld ist selber so ein Gedenkpark. Ja? Und im Prinzip steht das Stadion noch da, ne? Mit der gleichen Fassade. Es sieht genau so aus wie früher. Nur, ich glaube, Clock End und die andere Seite, also die Tribünen hinter dem Tor, die gibt es nicht mehr so. Aber das ist ja super, ne? Und dass denn das bewahrt hat, nicht klein gemacht hat. Ist aber auch die Ausnahme. Meistens, wenn Plätze ja so eine Zeit lang überdauern, dann wird es halt irgendwie anderweitig mal genutzt, meistens für irgendwelche Pferde, Kühe, Schafe, ja, die den Rasenplatz da nutzen oder halt Hundeschulen, die sich dann auf so einen Platz ansiedeln. Aber jetzt so eine richtige Nachnutzung, die besonders nennenswert wäre, nee, die kenne ich so eigentlich nicht.
Okay. Hardy durfte ja das Vorwort schreiben für dein Buch, also Hardy Grüne. Er hat den schönen, das schöne Ding geprägt, Atlas der verlorenen Fußballliebe. Trifft's das Wesen von dem Buch?
Ja, doch. Es ist mir erst im Verlauf der Arbeit aufgefallen, aber es ist tatsächlich so, dass es über Europa gleichmäßig so verstreut ist. Ja, ich habe vom äußersten Westen bis in den Osten, von Norden nach Süden, ich habe alles irgendwie drin, mal mehr, mal weniger. Also in Frankreich ist es irgendwie ganz schwierig, da was zu finden. Aber ansonsten doch, kann man so sagen, es ist wirklich ein Buch, wo man quer durch Europa interessante Stadien ja finden kann und sich daran orientieren kann, doch, ja.
Dein Verlag ist ziemlich erstaunlich. Also wäre es jetzt der Werkstattverlag gewesen, das hätte mich jetzt nicht schwer verwundert. Aber in dem Fall ist es Meyer und Meyer. Warum dieser Verlag? Und vielleicht auch ein bisschen das zu dem Buch selbst. Also es ist ja jetzt auch nicht die übliche Buchgröße, würde ich behaupten. Also die gängige.
Ja, also Meyer und Meyer Verlag, die machten oder vor allem eher so Schwerpunkt Trainingsbücher, ja, so Yoga, Fußballtraining, andere Sportarten, also schon Sport und auch Fußball, aber eher so Lehrbücher, würde ich jetzt mal sagen. Die hatten auch schon das ein oder andere Fußball-Fanbuch. Ja, es war einfach so, dass mich der Marketingleiter, der René, mich angerufen hat, er hat mir eine Mail geschrieben, willst du bei uns nicht mal ein Buch machen über Lost Grounds? Und das war kurioserweise genau in der Woche, wo ich mit meinem Buch fertig war. Und ich musste noch nachher 2-3 Mal bei ihm nachhaken. So ein Zufall, das schien mir einfach zu groß zu sein. Woher wusste der das jetzt, dass ich an dem Buch arbeite oder dass ich es eigentlich schon fertig habe? Aber er wusste es nicht, ne? Also das war wirklich purer Zufall. Und ich war vorher auch mit Hardy im Gespräch gewesen, dass das vielleicht über den Zeitspielverlag veröffentlicht werden könnte. Der hatte mir auch die Zusage dafür gegeben, was für mich ziemlich wichtig war, weil ohne die Zusage vom Hardy hätte ich wahrscheinlich gar nicht jetzt angefangen, nochmal so eine Europareise zu machen und da quer durch Europa noch ein paar Stadien zu sammeln. Es hat letztendlich nicht geklappt, weil ja Hardy ist sehr beschäftigt, macht viele Sachen und ja, es hätte den zeitlichen Rahmen da gesprengt. Und dann hat er mir gesagt, komm, mach das, das ist für dich die beste Lösung. Und habe ich gesagt, okay, komm, dann machen wir das nicht beim Zeitspielverlag, sondern ich nehme das Angebot von Meyer und Meyer an. Und ja, dann, so bin ich bei denen gelandet. Ja, das Buch Ja, wer es noch nicht gesehen hat, ist so DIN A4-Format, also ein großformatiges Buch, 256 Seiten, vollgepackt mit vielen, vielen Fotos, die halt die ganzen Plätze ja illustrieren. Das heißt, man kann, geht eigentlich auch mit auf die Reise, ja, wird mitgenommen, nicht nur durch viel Text von den Geschichten, sondern auch vor allem von den Bildern. Es ist aber kein Bildband, ja, und manchmal habe ich mir gedacht, ah, vielleicht könnten mal die Bilder ein bisschen größer werden, aber ja, das ging halt nicht, weil dann wäre das Buch wahrscheinlich zu dick geworden und dann auch von den Kosten her nicht mehr so attraktiv geworden. Von daher haben wir eigentlich eine gute Lösung gefunden, so wie es jetzt ist. Ja, und ich muss sagen, der Verlag ist mir sehr entgegengekommen. Die haben das eigentlich zu 100% so gemacht, wie ich das haben wollte. Also da bin ich richtig stolz drauf und auch froh, dass der Verlag das gemacht hat. Ja, die haben nicht gesagt, so, jetzt musst du das aber weg und das interessiert keinen oder schreib das mal anders. Die haben das genau so gemacht, wie ich das haben wollte. Und ja, das Ergebnis ist wirklich mein Buch, aber es ist natürlich unser Buch. Nämlich das vom Verlag, der da auch sehr viel Arbeit reingesteckt hat und hat meins. Ja.
Jetzt wäre die Frage, so Kill Your Darlings-Momente gab es dann gar nicht beim Schreiben, also mit dem Verlag nachher im Austausch, dass die gesagt haben, hier, pass auf, die Seitenzahl, du musst irgendwie noch drei Erlebnisse streichen, irgendwie, keine Ahnung, dass du noch irgendwie auf irgendwas verzichten musstest, wo du dann, was dir doch ein bisschen das Herz hat bluten lassen.
Nee,
Nee.
man muss dazu verstehen, das Buch hat verschiedene Kapitel. Ne? Also zuerst erkläre ich mal, was überhaupt Lost God ist, ne? Wie meine Definition dafür ist, welche verschiedenen Aggregatzustände, sage ich mal, es von Stadien gibt. Dann erzähle ich meine Geschichten, ne? Die 120 verschiedenen Geschichten. Zum Schluss gibt es ein Kapitel, wo nochmal 150 Lost Grounds mit drei Fotos und einem kurzen Text, meist kurzer Text, wenn es halt Informationen dazu gab, zum Beispiel ein Dorfplatz in Belgien, da weiß ich vielleicht gerade mal, wer da gespielt hat oder welcher Verein von wann bis wann, aber mehr ist dann auch nicht rauszukriegen. Das Buch hätte natürlich jetzt, so ein Ground hätte natürlich in das Buch jetzt nicht reingepasst in den Geschichteteil, weil da gab es halt nichts zu erzählen. Andererseits ist das Motiv dieses Ghost Grounds dann doch so interessant, dass es im Buch irgendwie doch hätte drin sein sollen. Und dann haben wir es halt so gemacht, dass wir quasi das letzte Kapitel angefangen haben oder das vorletzte vielmehr angefangen haben, ein paar Bilder, also eine Fotogalerie zu zeigen und den Rest davon, das sind immerhin 183 Seiten, die kann man sich über einen QR-Code, also über einen Link anschauen. Die gibt es dann nur online. Also so haben wir das halt gelöst, dass man eigentlich alles, alle Bilder, interessante Sachen, die ich gemacht habe, dass man die sehen kann, aber halt dann, was diese Galerie betrifft, dann online über den Link. Und so ist eigentlich nichts hinten runtergefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber bin ich sehr froh. Da ist alles drin, so wie es sein sollte.
Okay. Wie ist so die ersten Wochen gelaufen? Nee, anders. Wir fragen eine andere Frage, also eine Zwischenfrage. Du hattest nämlich gerade erwähnt, dass du ja, als du von Hardy das Go hattest, nochmal eine größere Reise geplant hast. Wie ist das überhaupt bei dem Buch so mit der Planung? Also du hattest ja gesagt, du hast einen Blog die ganze Zeit schon gepflegt, hast den wahrscheinlich als Grundlage für das Buch genommen. Aber wie war dann so grundsätzlich die konzeptionelle Idee des Buches, die Entstehung dabei? Also gab es auch andere Ideen, die du dann irgendwann verworfen hast, wo du gesagt hast, ah, auf die Art und Weise kann ich es nicht schreiben oder nicht machen oder das lässt sich nicht realisieren oder, ne?
Ja, also als ich angefangen habe damit, komplett anders. Also ich habe das Konzept mehrmals komplett über den Haufen geworfen. Also ich hatte es zuerst mal ein bisschen nach Ländern, dann habe ich mir gedacht, so ganz alte Stadien, Lost Grounds, ja, aus der Anfangszeit des Fußballs, so ein bisschen für sich und die moderneren wieder getrennt. Aber dann habe ich gedacht, das ist so unübersichtlich oder zu viel hin und her. Und eigentlich ist es am besten, am logischsten, wenn ich es halt chronologisch mache und dann wirklich halt nur die Stadien nehme, die ja interessant genug sind, dass man darüber schreibt und Bilder zeigt und wo Geschichten hinterstecken, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Und ja, letztendlich bin ich froh, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass wir es so gemacht haben, mit diesem Plot, die Reiseerzählung oder die Reihenfolge der Reisen. Vor allem, vielleicht auch ganz nett, dass man so ein bisschen mitbekommt, wie sich das bei mir dann auch gesteigert hat, nur von dem gelegentlichen Nebenbei-Besuchen bei so einem Lost Ground bis hin zu, ja, ich fliege jetzt mal eben einen Tag nach Malta, um da drei Stalin-Ruinen zu fotografieren. Ich sage, das muss jetzt sein, ich muss die Bilder haben, ja. Und ja, das ist dann zum Schluss teilweise ein bisschen ähnlich ausgeartet, aber ich habe der Suche nach Lost Grounds schon eine hohe Prio gegeben. Und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Da ist wirklich eine schöne Sammlung zusammengekommen.
Wir reden viel über Buch, über Schreiben, über Texte, Bilder. Da muss man dazu sagen, du hast auch ein Faible fürs Fotografieren, ne?
Ja, wenn du das sagst, freut mich das. Ich sag mal, bei so tollen Motiven, da fällt es gar nicht auf, wenn einer eigentlich nur knipsen kann, aber ja.
Ja, du hast schon schöne Details teilweise rausgesucht, also ja. Genau, also kommen wir noch zu der Frage mit der Reise. Also du hast dann extra nochmal explizit nochmal eine Reise gemacht für das Buch, in dem du dann nochmal extra Lost Grounds aufgesucht hast.
Also wie gesagt, als ich den Anruf oder den Kontakt vom René, vom Meyer & Meyer Verlag bekam, da war das Ganze fertig. Also dass das Buch dann wirklich ein Buch wird, war die ganze Zeit auch während dieser Reise unklar oder nicht ganz so sicher. Ich habe gehofft, da kommt was und aber klar war es nicht. Und ich habe es einfach gemacht, natürlich nicht wegen dem Buch, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Ja, das ist ja auch das, warum ich das mache. Wenn ich jetzt so ein Lost Ground besuche, mir vornehme, einen aufzusuchen, ich weiß nie genau, was erwartet mich da. Ne? Im ungünstigsten Fall ist das Ding gerade abgerissen, ist also komplett platt, da ist nichts mehr. Ja, ist mir auch schon 2-3 Mal passiert. Oder ich komme halt hin und da ist alles offen, kann man so reinmarschieren und wunderbar Fotos machen. Oder es ist ziemlich gut gesichert, so dass man vielleicht von außen was erkennen kann. Und das ist halt so für mich diese Spannung. Ja, wenn ich da hinkomme, dann gucke, wie komme ich rein, wie kann ich was gucken, wie kann ich ein paar schöne Bilder machen. Und das gibt mir einen größeren Kick, als wenn ich jetzt zum Fußballspiel gehe und mir da ein neues Stadion mache oder hoppe, ja, und deswegen habe ich das in die letzte Zeit eigentlich auch viel mehr gemacht, für diese Lost Grounds zu besuchen, als das, ich sag mal, normale Groundhopping, weil mir das eigentlich viel, viel mehr gibt und ja, ich mache das noch so eine Zeit lang weiter, ja.
Bevor ich nochmal zu den Vorlieben zurückkomme, andere Lektüren, gibt's da irgendwie was, wo du gemerkt hast, also gibt es da auf dem Markt anderes, irgendwie englische Bücher zu dem Thema oder, keine Ahnung, in Südamerika irgendwelche Bücher zu dem Thema?
Ja, Südamerika, gutes Stichwort. Also habe ich bisher überhaupt mich nicht mit beschäftigt, war auch noch nie da. Könnte mir aber vorstellen, das bald mal nachzuholen. Muss mal gucken, ob das beruflich demnächst noch so machbar ist. Also in Deutschland gab es so ein Buch bisher nicht. Du hattest vorhin das Buch Ein Stadion geht. Nee, Quatsch. Es war einmal ein Stadion von Werner Skrentny erwähnt. Das meint es ja so, dass ich da eigentlich nur Bilder habe von, wie sieht es heute aus. Ja? Mhm. Ich habe vielleicht 1-2 Ausnahmen, wo ich auch mal ein Schwarz-Weiß-Bild zur Illustration mit reingenommen habe. Aber so sehen diese Stadionruinen heute aus. Und bei dem Stadion, es war einmal ein Stadion, das ist halt anders. Da werden viele Schwarz-Weiß-Fotos gezeigt, wird viel über die Geschichte erzählt. Und so ist das eigentlich eine gute Ergänzung, finde ich, die beiden Bücher zusammen. Und ich würde sagen, nee, sowas gab es im deutschen Markt nicht. Bei den Engländern habe ich schon Bücher gesehen über Lost Grounds, aber die bezogen sich dann meistens auch nur auf die Insel. Ja, und haben eigentlich den europäischen Kontinent außen vor gelassen. Von daher, also ich kenne kein Buch jetzt im Moment so, was so Lost Grounds aus ganz Europa beinhaltet. Okay. Aber ich habe auch nicht groß gesucht.
Nee, hätte ja sein können. Machen wir ein kleines Spiel. Holzbank oder Betonstufe?
Holzbank.
Flutlichtmast oder Anzeigentafel?
Anzeigetafel.
Unkraut, Ästhetik, ja oder nein?
Ja, auf jeden Fall.
Ein Geruch, der sofort Stadion triggert?
Ja, Bier und Zigaretten.
Da merkt man, glaube ich, einen Oldschool-Fan in dir. Wie ist, also, stell dir mal vor, Lieben, ich meine, also, es gibt in diesem Stadion, in diesem Buch, gibt es Rubriken. Du hast es ja schon erwähnt. Da gibt es welche, da sind cleane Orte, da, wie du schon gesagt hast, da ist dann vielleicht noch eine Tafel am Hängen, etc., als Erinnerung. Und dann gibt es aber Orte, da möchte man wohnen, also, ne? Da möchte man ständig sein. Also, es sind einfach unfassbar schöne Orte, die man da sehen kann. Also, wie gesagt, in wunderschönen Fotos festgehalten. Was ist, also wie ist das für dich? Also ich würde ja eher nur die Stadien bevorzugen und da, wo die Gedenktafel hängt, ich weiß nicht, ob ich da hin müsste, ehrlich gesagt. Wenn ich dran vorbeilaufen würde, schön, aber ansonsten, wie ist das bei dir, bei diesen Suchen?
Ja, es ist eine Sammelleidenschaft, ja. Genau wie Leute Grounds sammeln, so würde ich sagen, ich sammle auch solche Gedenkstätten, ja, also solche Tafeln. Und wenn ich dann irgendwo bin und ich, keine Ahnung, Bayern hat letztes Jahr mal bei Aston Villa gespielt und ja, da ist Coventry nicht weit. Da dachte ich ja, dann gehst du vorher mal nach Coventry gucken, an dem Highfield Stadium, wo ich auch selber noch ein Spiel gesehen habe. Mal gucken, wie das da heute aussieht. Ich wusste ja, dass da irgendwas gibt und dann nehme ich das gerne mit. Also nehme ich so einen Umweg gerne mit. Und ich würde jetzt nicht deswegen da extra hinfahren, aber ja, ich kombiniere das halt mal so, wie es geht.
Zu dem Buch. Wie würdest du es beschreiben, wenn du es dir, also du bist jetzt der Verkäufer, ich vermute, die Rolle liegt dir jetzt nicht so sonderlich, trotzdem machen wir jetzt mal den Verkäufer, wenn du dieses Buch beschreiben müsstest, wie würdest du es beschreiben?
Es geht vordergründig um Bauwerke, also um Stadien, Stadienruinen, aber im Grunde genommen geht es um was ganz anderes. Es geht um Leidenschaft, um Identität, um Trauer und Verlust, weil in den Geschichten, in den verschiedenen Geschichten steckt immer das drin, dass es Leute gibt, die das verlorene Stadion vermissen und die das auf verschiedene Art und Weise ja ausdrücken. Ja, indem man halt, wie ich das vorhin erzählt habe, das mit dem Trainingsplatz von Neapel oder ja, West Ham ist auch ein gutes Beispiel. Da, wo früher das Stadion steht und heute die Häuser gebaut sind, da gibt's halt Tafeln, da gibt's so ein großes West Ham-Symbol, also das Wappen von denen, da gibt's ein Memorial Place, wo halt noch die, ich weiß nicht, ob da wirklich Asche liegt, aber wo gestorbenen Fans gedacht wird, ja. Es geht um die Menschen, um Leben, Tod und ja, um Identitäten und Nostalgie und sowas, ja. Das macht es eigentlich aus. Also diese Kombination aus den Bauwerken und was es für die Menschen bedeutet, die doch früher Spiele gesehen haben. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand überhaupt keine Ahnung so von Fußball hat und die Nostalgiker nicht versteht, warum viele so diesen modernen Stadien so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Wenn man das Buch sich anguckt, dann weiß man, warum das so ist, ja. Was an diesen alten individuellen Stadien so besonders ist und das, was heute, ja, in den modernen Betonblöcken halt, was denen halt abgeht.
Wie ist das für dich? Also ich lebe ja im Saarland, ich habe Borussia Neunkirchen vor der Haustür, das Ellenfeldstadion, auch so einer dieser besonderen Orte, der natürlich für diesen Verein eine unglaubliche Bedeutung hat. Also der Verein ohne dieses Stadion ist irgendwie komplett nicht denkbar. Du bist Fan des FC Bayern. Wie ist das da? Also gibt es da auch so ein Stadion, mit dem man sich als Bayern-Fan im Besonderen identifiziert?
Ja, ich bin, ich sag mal, groß geworden, Olympiastadion. Das ist bis heute mit 60 Besuchen das Stadion, was ich generell am häufigsten besucht habe. Ja, das ist schon für mich so eine Art Heimat, ja. Und ich bin vor ein paar Jahren noch mal da gewesen, ne? Man kann ja das besuchen. War ganz toll. Aber es war halt schon damals, ja, wegen der nicht vorhandenen Stimmung und der Weitläufigkeit, ja, kein Dach, auf der Gegengerade. Ne? Man wurde dann oft nass und der große Abstand von den Rängen zum Stadion, zum Spielfeld, das haben wir damals schon ja, vermisst, ja, oder bemängelt. Und daher muss ich sagen, ich habe dem Umzug oder dem Stadion weine ich jetzt nicht so viel hinterher, dass ich jetzt sagen muss, oh, dass man da trauern müsste. Ne? Also ich glaube, die Allianz Arena, die Münchner jetzt haben, das ist okay, das passt schon besser.
Ich frage mich ja ganz oft, ob das so ist, dass Fußballfans vielleicht in dieser, also jetzt in diesen Zeiten im Besonderen, wo der Fußball so modern ist, man immer deshalb gerade besonders gerne in die Historie guckt, um den Fußball nochmal zu finden, mit dem man vielleicht groß geworden ist, ne? Der irgendwie das ist, womit man Fußball ja immer verklärt, mit dem einfachen Spiel und es sind halt einfache Stadien. Ist das bei dir auch, also fühlt sich das, ist das für dich wie so eine, also anders gefragt, gehst du heute mehr Fußballspiele live gucken noch im Jahr oder bist du eigentlich eher auf Lost Ground Suche unterwegs?
Nur 50-50 würde ich sagen. So. Das kommt halt drauf an. Ja. Aber natürlich, Lost Grounds hat einen hohen Stellenwert für mich und ja, es ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine, oft eine Zeitreise zurück, ja. Und dass man halt dann Stadien oder Plätze findet, die man heute mit Spielbetrieb halt nicht mehr hat. Ne?
Ja, das wär's eigentlich mit meinen Fragen. Also ich wäre soweit durch. Wie immer die letzte obligatorische Frage. Meistens wird sie genutzt. Mal gucken, wie es heute ist. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es etwas, über das wir unbedingt noch sprechen sollten?
Überleg mal. Wir haben viel, was wir angesprochen. Doch, eigentlich haben wir alles soweit drin. Und ja, ich kann nur noch ein bisschen Werbung machen. Viele spannende Geschichten in dem Buch. Und ich habe bisher durchaus nur positive Rückmeldungen bekommen. Auch die Rezensionen waren ganz vielversprechend. Und ja, ich kann den Leuten nur empfehlen, guck mal rein, wer sich für sowas interessiert, ja, für ein bisschen Nostalgie und Stadion. Das ist vielleicht was für euch.
Das kann man nicht anders formulieren. Also dieses Buch ist eine wahre Reise. Also das ist, ne, das fühlt sich an wie eine Reise, weil Michael hat es ja schon gesagt, er nimmt euch so ein bisschen mit auf ja, seine Reisen. Und man kann das halt dementsprechend mitverfolgen, wie das bei ihm sich so entwickelt hat. Dazu gibt es halt unfassbar spektakuläre Crowns. Große, genauso wie die kleinen Geschichten oder die kleinen Crowns. Skurrile, besondere, also da ist irgendwie gefühlt alles so ein bisschen dabei, was man so in dem Süßwarenladen kaufen kann. Von daher kann ich es euch nur sehr, sehr empfehlen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Solltet ihr es euch bestellen, dann bitte direkt beim Verlag, den werde ich entsprechend verlinken. Ansonsten gerne der Buchhandlung eures Vertrauens oder gibt man noch bei dir Bücher, wo man sich widmen lassen kann.
Ja, kann man mich direkt anschreiben und ja, hölle.michael@web.de und dann kann man das Buch auch gerne mit Widmung von mir bekommen.
Auch diese Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur noch ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen, Michael, dafür, dass du dir nicht nur einen Abend, sondern viele Abende mit mir um die Ohren geschlagen hast. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, hat mir Spaß gemacht.
Wenn die Geschichten dieses Podcasts bei dir etwas auslösen, dann hilf mit, dass sie weiterklingen. Jede Spende hält diesen Podcast am Leben. Alle Informationen findest du auf hörfehler.org unter dem Reiter Unterstützen oder in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank.